So, lass uns noch mal kurz zusammen beten. Wir bleiben einfach sitzen. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Geist und Leben ist und ich danke dir, dass du es uns schenkst jetzt an diesem Sonntag. Amen. Ja, ich fange gleich mal an. Kolosserbrief, das ist unser Thema, nicht nur heute. Und ich dachte, es ist vielleicht ganz gut, mal einen kleinen Einblick zu geben in den Kolosserbrief. Moment. Achso, Moment, nochmal anmachen. Ah, sehr gut. Paulus, ihr seht ihn schon. Paulus sitzt im Gefängnis, so wie die Kinder, wie wir es uns gesehen haben, aber wahrscheinlich noch ein bisschen gruseliger. Aber er sitzt nicht alleine und wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal. Er sitzt nämlich, weil er Jesus verkündet hat. Und er war wahrscheinlich Römer. Also er war Römer und hatte wahrscheinlich Vorzüge, so müsste man sagen. Vorzüge deshalb, er konnte nämlich Besuch empfangen und Briefe schreiben. Und das ist unser Glück, denn deshalb können wir heute den Kolosserbrief überhaupt lesen. Wir probieren es gleich nochmal, weil nämlich, ja, es scheint zu gehen. Weil nämlich im Kolosserbrief geht es vor allen Dingen um die Gemeinde in Kolossä und um einen Mann, der heißt Epaphras. Kenne ich auch gar nicht so viele Kinder, die so heißen, also ein recht unbekannter Name. Epaphras kommt auch nicht so oft in der Bibel vor, aber ganz besonders eben im Kolosserbrief, weil er nämlich wahrscheinlich Leiter dieser Gemeinde war, weil er ein Herz für diese Gemeinde hat, ihr Vorstand, und weil er nämlich sich auf den Weg gemacht hat zu Paulus, um zu erzählen, was denn da eigentlich los ist. Er hatte auch viele Kontakte zu anderen Gemeinden, in Laodicea, habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder Hierapolis. Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, was war denn das für eine Gemeinde, wo er da herkommt? Und man könnte das vielleicht so beschreiben, das waren ehemalige Heiden, angesiedelte Juden. Und grundsätzlich lief das auch alles ganz gut. Aber man merkte, es kam ganz schön Unruhe auf. Und zwar so dolle Unruhe, dass der Epaphras gedacht hat, was mache ich jetzt? Er ging ins Gebet und hat dann auch wirklich einen großen Weg auf sich genommen, wie ihr seht. Rom ist schon noch mal ein paar Meter weiter weg. Ist zu Paulus gegangen, ins Gefängnis und hat sich dort beratschlagen lassen und gesagt, was soll ich jetzt tun? Genau, und hat dann quasi Paulus gebeten, einen Brief zu schreiben oder irgendwas zu tun. Und er hat das erfüllt vom Heiligen Geist tatsächlich getan und diesen Brief an die Kolosser mitgegeben. Nun, jetzt ist die grundsätzliche Frage, was war denn eigentlich das Problem? Also es sind erstmal zwei völlig verschiedene Kulturen. Ihr seht es ja schon auf dem Bild. Das eine waren, sage ich mal, mythische Polytheisten, das waren quasi Leute, die hatten ganz viele Götter, das war bei den Griechen so üblich, von ihrer Prägung. Und die andere Seite waren die Juden, die sich am Gesetz orientiert haben. Und beides trifft irgendwie aufeinander und jeder hat sich so seine Sicht der Welt dann selbst gebaut durch seine Prägung und daraus sind dann ganz komische Irrlehren entstanden. So könnte man das vielleicht am besten abkürzen. Ja, jetzt die Frage, wie würdest du denn eigentlich antworten, wenn da so jemand zu dir kommt und sich dich mit diesem Problem konfrontiert? Philosophen, Gesetzliche und dann ging es sogar noch um Engelsanbetung und Paulus muss jetzt irgendwie dazu was sagen, beziehungsweise er schreibt was auf und das finde ich total cool, was er aufschreibt, weil man merkt nämlich, das ist wirklich erfüllt vom Heiligen Geist, weil es einfach bis heute total up to date ist. Und da schauen wir mal ganz kurz rein. Der Brief ist sozusagen in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, also es sind nur 4 Kapitel, kann man auch so mal lesen, dauert nicht ganz so lange. Der erste Teil, oder die erste Hälfte, könnte man sagen, ist so Lehre und die zweite Hälfte ist die Praxis. Also man könnte es vielleicht auch so beschreiben. Der erste Teil beschreibt den Grund und der zweite der tatsächliche Standpunkt, den man auf diesem Grund einnimmt. Und das finde ich cool, weil wenn du dir vielleicht so die ein oder andere Trendauslegung anhörst, das ist nicht nur modern jetzt, sondern war auch damals schon modern, ist das nämlich genau andersrum. Da wird ein Standpunkt sozusagen vertreten und dann wird der Grund angepasst. Und das ist cool, weil Paulus da auch nochmal drauf eingeht und sagt, nee, Freunde, himmlische Prinzipien, die regieren die Erde und nicht andersherum. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass das in dem Brief nochmal so deutlich wird und dass auch klar wird, dass historische und geografische Anlässe genommen werden. Also es sitzt jemand im Gefängnis, es hat jemand Probleme, der macht sich auf den Weg. Und man merkt, Gott spricht in alltägliche Situationen. Gott benutzt Krisen, Gott benutzt Politik, ganz verschiedene Situationen, um zu den Leuten in Kolossee zu sprechen. Und das ist das Coole an dem Brief, wir merken, das spricht bis heute in unsere Zeit. Und die biblische Lehre, die Paulus da vertritt, die ergänzt auch ganz viel, was wir dann im ganzen Bibelkontext wirklich nicht nur als einzelnen Brief ansehen, sondern merken, das ist wie so ein Puzzleteil, was da noch eingefügt wird. Das will ich mal noch ganz kurz an der Stelle beschreiben. Der Römerbrief, kennt ihr vielleicht, der ist ein bisschen länger und auch ein bisschen komplexer geschrieben. Der geht, also auch von Paulus, der geht darauf ein, wie der sündige Mensch vor Gott gerechtfertigt wird, indem er mit Jesus zusammen stirbt. Klingt total abgefahren, also nicht indem er tolle Dinge tut oder gut einfach lebt, sondern indem er mit Jesus stirbt, indem er sozusagen sich hingibt für Jesus. Und Epheserbrief ist da ganz anders. Der geht davon aus, dass du schon tot bist und mit Jesus auferweckt wirst. Also zwei ganz verschiedene Dinge. Und das Coole ist, der Brief an die Kolosser verbindet genau das, weil er nämlich beschreibt, dass Jesus in dir lebt und du in Jesus. Also sowas ganz Verrücktes, was aber genau Römerbrief und Epheserbrief so miteinander verbindet. Ich finde das ganz wichtig, um das auch vielleicht mal noch einzuordnen. Und das Spannende ist auch, dass er einen Blick auf die Gemeinde gibt. Das ist ja immer mal noch so das Rauszoomen. Und das ist auch wieder so, die Römer im Römerbrief, da geht es um den Leib mit vielen Gliedern. Bei den Ephesern und Kolossern ist das anders, da redet man von einer Kopf-Körper-Beziehung. Und die Gemeinde ist der Körper, Jesus der Kopf. So wie wenn man sagt, du bist der Kopf einer Bande, dann heißt es natürlich, einer hat den Hut auf, der geht voran. Und so ist es natürlich auch hier gemeint, der Kopf sagt, wo es lang geht, mit Schwerpunkt bei den Kolossern auf den Kopf und bei Epheser auf den Körper. Ja, so, erster Teil Lehre, zweiter Praxis. Und auch den ersten Teil kann man nochmal aufteilen sozusagen in zwei Teile. Und dann hat man die gute Lehre, auf die Paulus sich bezieht, die schauen wir uns heute an. Und dann geht es auch auf die Irrlehren ein. Moment, ich war noch nicht so weit. Wir warten kurz. Genau, und dann schauen wir jetzt quasi in den Bibeltext mal rein, weil nämlich genau darum geht's und darum geht es auch die nächsten Wochen. Und das ist sozusagen der Beginn mit der Begrüßung, wer das mitlesen will, Kolosserbrief 1, die Verse 1 bis 14. Und jetzt könnt ihr klicken und auf laut stellen. Aber ja, wir kriegen das hin. Zur Not lese ich das vor, ist jetzt auch nicht schlimm. Ich dachte nur, es ist meine andere Stimme, ist auch ganz nett. Genau, also ihr könnt mit aufschlagen, ich habe Luther-Übersetzung. Paulus, ein Apostel Christi, Jesus durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus an die Heiligen in Kolossee, die gläubigen Brüder in Christus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in alle Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von Tag an, da ihr es gehört habt, die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihn in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft, durch seine herrliche Macht, zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ihr merkt selber, das sind lange Sätze und das ist echt fromm geschrieben. Also ich finde, man muss sich extrem konzentrieren und ganz ehrlich, man schaltet dann oft einfach auch ab, weil es einfach so fromm ist und so viele Wörter, die man vielleicht auch nicht so gut kennt, ist das schon echt viel Input. Aber es lohnt sich tatsächlich, sich zu konzentrieren auf diesen Text und ganz tief reinzugehen, weil man merkt nämlich, da steckt ganz viel drin, nicht nur frommes Gerede, sondern man merkt, Geist Gottes hat da echt viel reingelegt und Paulus hat sich wahrscheinlich auch richtig Gedanken gemacht. Und das merken wir gleich am Anfang. Da geht es nämlich in den ersten 4 Versen, ihr merkt es vielleicht, da geht es um eine Person. Da kommt 4-mal das Wort Jesus Christus drin vor oder Christus. Also total spannend, Paulus redet von einer Kopf-Körper-Beziehung im Blick auf Gemeinde, aber auch auf deinen persönlichen Glauben. Das ist ganz wichtig, dass man da nicht nur Gemeinde denkt, sondern auch sich selbst mal das vor Augen hält. Man sagt ja manchmal, man ist kopflos unterwegs und das heißt natürlich nicht, dass ihr keinen Kopf mehr auf den Schultern tragt, sondern ihr sagt dann, wollt damit sagen, ich fühle mich fremdbestimmt, ich weiß gar nicht, wie mich jetzt gerade steuert. Und genau so kann man den Zustand beschreiben, den die Kolosser erlebt haben. Die waren ein bisschen kopflos unterwegs. Und deshalb finde ich es ganz cool, dass Paulus sofort am Anfang klar macht, wer die Vorrangstellung hat. Jesus Christus hat die Vorrangstellung und zwar in allen Punkten. Die ersten 4 Verse, finde ich, machen das ganz deutlich. Die Gemeinde ist losgelöst von dem jüdischen und von diesem heidnischen oder griechischen Denken und hat eine völlig eigene Realität, einen völlig eigenen Kopf, wenn man so will, der den Rest steuert. Und das ist genau der Punkt, Gemeinde hat ein eigenes Denksystem. Und da kommen wir auch wieder dorthin, wo wir merken, dieser Brief ist nämlich ganz schön aktuell. Gemeinde macht nämlich genau das aus, sie bringt Menschen zusammen, die eigentlich komplett verschieden denken, die verschiedene politische Meinungen haben, die ganz verschiedene, was weiß ich, für Meinungen haben. Sie kommen zusammen und man merkt, Gemeinde macht da genau den Unterschied, weil sie nämlich einen Kopf hat, der Jesus Christus ist. Und das merkt man natürlich, wenn verschiedene Dinge zusammenkommen, dann hat das natürlich immer Potenzial zu Konflikten. Und das ist in jeder Gemeinde auch irgendwo normal. Aber wenn die Gemeinde ihren Kopf verliert, dann ist so ein Konflikt quasi vorprogrammiert und genau dann läuft alles gegeneinander. Und das ist auch das Problem. Und ich finde, das ist auch tatsächlich ein Problem in unserer Zeit. Ich müsste jetzt nur so ein paar Lager nennen. Ich spare mir jetzt mal da groß auszuholen. Aber ich sage mal liberal und konservativ, da ist jedem schon klar, welche Lager sich da bilden können. Aber Fakt ist, Gemeinde Jesu Christi kennt diese Position nicht, sondern es gibt nur ein Haupt und ansonsten gibt es verschiedene Denkweisen, das stimmt, aber die gehören eigentlich in einen Körper immer rein, weil der Körper sich nämlich ergänzt. Und das macht Paulus von Anfang an klar und er sagt, das ist die Grundlage. Und das finde ich das Coole, Probleme muss man nennen, das tut auch Paulus. Die Frage ist natürlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal Probleme ansprechen müsst, dann ist es natürlich sinnvoll, nicht gleich mit dem Problem zu kommen, sondern sich auch anzuschauen, was ist denn eigentlich da an Substanz? Wir wollen ja nicht immer gleich das Schlechte hervorheben. Und das finde ich das Schöne auch an dem Brief. Er redet nicht von, hier ist alles schlecht bei euch und er redet auch nicht alles schön. Und ich finde es auch wichtig, dass man auch unterscheidet, dass er nicht irgendwas herbeiredet, was nicht da ist, sondern er redet ganz bewusst auf das, was an Substanz da ist. Und da merken wir im Vers 3, was er denn da alles meint. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir es gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von der Liebe, die ihr zu den Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Also Paulus hat hier 3 Schlagworte, ich weiß nicht, ob ihr die schon so rauslesen könnt, das sind auch die 3 Schlagworte von heute, die ihr vielleicht jetzt selber einfach mal nehmen könnt und einfach mal prüfen könnt, wie es denn da substanziell bei euch aussieht, weil Das ist die Substanz der Gemeinde, die Paulus hier beschreibt und die grundsätzlich erstmal da ist und die auch gut ist und auf die er aufbauen möchte, die aber natürlich angefochten ist. Und wir fangen mal an mit dem Ersten. Das Erste, Glaube an Jesus Christus. Und das ist das Problem, dass man ganz schnell andere Dinge einsetzen kann. Auch wir als Christen, wir glauben ja auch an die Bibel, wir glauben an die Totenauferstehung, wir glauben auch an Engel und ganz viele Dinge. Und das ist auch in Ordnung, dass das so ist. Aber es wird problematisch, wenn andere Dinge zuerst kommen. Wenn sozusagen nicht der Glaube von Jesus Christus zentriert als erstes ausgehend funktioniert und andere Dinge sich daran schleichen, dann kommt eben sowas raus wie Engelsverehrung. Das kommt dann in den weiteren Kapiteln noch. Und andere Dinge. Und du merkst, hier wird das Haupt ersetzt oder hier werden andere Köpfe auf diesen Menschen draufgezimmert. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist wie bei Frankenstein, das kann nicht gut enden, sowas. Jesus Christus ist das Haupt. Und jetzt natürlich auch das Spannende, ist auch so ein geflügeltes Wort unter Christen, Jesus Christus. Für alle, die da jetzt gefühlt nicht so drin sind, die denken, der heißt ja mit Nachname Christus, weil wir ja ständig so reden, wie wenn das so ist. Was ja aber nicht der Fall ist. Christus ist ja ein Titel, ein Hoheitsanspruch und sozusagen noch viel mehr. Und da ist mir bewusst geworden, da habe ich meine eigene Predigt vor 3 Wochen irgendwie nochmal wirken lassen. Und da ging es um Johannes 6, 63. Da hieß es, meine Worte sind Geist und Leben. Und da habe ich gedacht, wie krass, dass dieser Christus das von sich sagt. Meine Worte sind Geist und Leben. Und das ist der Punkt auch, was Glaube bewirkt, was Glaube in dir hervorbringt, wenn du dich diesem Geist und diesem Leben aussetzt. Das ist der Antrieb und die Bewegung, die daraus entsteht. Das ist Glaube und den brauchen wir Christen, den brauchen wir in der Beziehung zu Jesus und den bekommen wir, wenn wir uns seinen Worten aussetzen. Meine Worte sind Geist und Leben. Das habe ich nochmal ganz neu irgendwie in dem Zusammenhang erlebt, was denn Glaube eigentlich ist und was Paulus hier den Leuten sagt, glaubt an Jesus Christus. Und das ist der Kopf des Körpers, da ist der Geist drin. Das ist wie bei uns, im Kopf ist der Geist und da ist das Leben. Und das ist ja nicht immer so gefühlt, vor allen Dingen dann, wenn du gar keinen Sinn für diesen Kopf hast, für Jesus hast, wenn du gar nicht wahrnimmst, dass er überhaupt existiert. Ich wollte mir schon blaues Käppi aufsetzen, grünes T-Shirt anziehen, weil ich dachte, ja, das könnte auch ich sein, auf meinem Handy sitzend. Und ich nehme gar nicht wahr, dass Jesus der Kopf ist, auch in meinem Leben, auch dann, wenn ich mich ablenke und ich komme oft dahin, dass ich merke, wenn ich zur Ruhe komme, dann kann ich sowas ganz anders wahrnehmen, dann kann ich sowas ganz neu auch wieder erkennen. Denn es ist nämlich so, dass Jesus sich gar nicht versteckt. Wir nehmen ihn oft einfach gar nicht wahr, weil wir gar nicht unseren Kopf nach oben kriegen, weil wir ihn ständig irgendwo anders reingucken. Und das ist das Coole, auch das kommt dann noch im Kolosserbrief, das muss ich schon mal vorwegnehmen, weil es so gut ist. Gottes Geheimnis ist Christus und er wurde allen Menschen offenbart. Das wird dann später noch geschrieben und genau das ist der Punkt, Jesus ist präsent, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Oder vielleicht sollten wir einfach mal nach oben gucken, vielleicht sollten wir auch ihm die Möglichkeit geben, präsent zu sein. Ja, warum hebt Paulus jetzt den Glaube ausgerechnet auch als erstes so hervor? Auch da können wir noch mal reinschauen in die Gemeinde. Die Gemeinde ist nämlich geprägt von Gnostikern, so nennt man das. Das sind Menschen, die sozusagen ganz viel Wissen erlangen wollen. Da habe ich auch gedacht, das ist ja toll, ist ja irgendwie wie heute. Das sind Menschen, die sagen, du brauchst eine Wissenserkenntnis, um weiterzukommen in deinem Glauben. Also du musst erstmal schlau sein, du musst dich belesen ordentlich und dann bekommst du Erkenntnisse durch dein Wissen, durch deine Intelligenz. Und das finde ich cool, das entkräftet Paulus gleich am Anfang. Der Glaube an Christus ist da und wir beten dafür, dass er auch da bleibt und dass ihr ihn erkennt. Also Vers 3, alle Zeit beten wir für euch oder Vers 9 dann, da heißt es, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Da habe ich mir noch die Frage gestellt, für euch zu beten und zu bitten für die Erkenntnis seines Willens, habt ihr jemanden, der für euch betet? Ich glaube, das ist nämlich ganz wichtig, auch in Bezug auf Glauben. Meine Worte sind Leben und Geist. Wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr Menschen, die für euch beten? Haben wir als Gemeinde Menschen, die für unsere Gemeinde beten? Weil genau das hat diese Gemeinde. Und ich glaube, das ist auch so wertvoll, dass die Gemeinde merkt, da beten welche für uns. Und die sind da dran, die kämpfen mit für uns. Das ist mir so eingefallen, Stichwort christliche Freundschaften. Auch das genießen wir ja auch, wenn wir unter Christenmenschen sind. Das ist ja auch schön. Aber ganz oft denke ich, nutzen wir eigentlich auch das Potenzial so einer Freundschaft, so einer Beziehung, dass wir einfach mal zusammen beten. Ist mir so als Gedanke gekommen, dachte ich, kann ich euch mal mitgeben. Spannend ist ja auch, dass bei uns in der Gesellschaft Wissen so eine große Rolle spielt. Und ich habe auch den Eindruck, dass Wissenschaftler die neuen Propheten oder vielleicht auch die neuen Priester sind. Und ich denke aber tatsächlich sind die falschen Priester und Propheten, weil nämlich Wissenschaft quasi vom Diskurs zum Verwalter von der Wahrheit geworden ist oder sich immer mehr dazu etabliert. Und das finde ich total cool, dass Paulus gleich da reingrätscht und sagt, er bittet um Erkenntnis seines Willens. Also er bittet nicht um Erkenntnis, dass wir alle schlauer werden und wissen, was jetzt zu tun ist, in welcher Maßnahme auch immer oder in welcher naturwissenschaftlichen Entdeckung, was da richtig ist. Nein, es geht um die Erkenntnis seines Willens. Jesu Wille in euch. Und der führt uns dann in Erkenntnis, also zu noch mehr Erkenntnis. Er führt uns dann zu Kraft und Geduld und Langmut. Ich muss überlegen, wo das stand. Das stand, und zurück, auch Vers 3, Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, in allen Stücken gefällt und Frucht bringt, in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht und Geduld und Langmut. Also auch wieder so ein erschlagender Satz. Und da fällt natürlich auf, er redet sozusagen von der richtigen Erkenntnis. Also er benutzt ja echt einen langen Satz, um diese Erkenntnis nochmal zu beschreiben, um zu erklären, da geht es um Kraft, da kommt eine Frucht raus, da kommt quasi Geduld und Langmut. Und das ist ganz spannend, weil nämlich im Korintherbrief auch schon mal von Erkenntnis die Rede ist, Korinther 1, Vers 8, da geht es um Erkenntnis und da steht, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Total crazy, aber kurz gefasst könnte man sagen, es gibt Erkenntnis, die macht stolz und es gibt Erkenntnis, die macht demütig. Und da fand ich es total genial, da gibt es eine Geschichte, die kann ich euch auch nicht vorenthalten, aus dem Alten Testament. Die beschreibt diesen wahnsinnig verschachtelten Satz mit einer Lebensgeschichte. Und zwar, ihr kennt vielleicht Daniel, ganz kurzer Abriss, Buch Daniel. Das ist ein Mann, der war extrem treu Gott gegenüber. Also der hat sein Leben Gott gewidmet, war treu und hat kein Fleisch und Wein von diesem Götzenopfer in Babylon zu sich genommen und ist quasi zum Vegetarier geworden und hat nur noch Gemüse gegessen. Daniel 1, Vers 8. Genau. Und Gott hat da noch drei Freunde, die diesen Weg mit ihm zusammengehen. Und er bekommt eine besondere Weisheit, weil er so treu ist und weil er Gott so lieb hat. Und er wird sogar weiser als die größten Weisen von Babel. Also er war sozusagen der King of Weisheit mit seinen Freunden und war trotzdem immer noch extrem demütig und hatte immer noch eine ganz tolle Gottesbeziehung und war ganz nah dran und hatte auch in den größten Problemen immer wieder mit Gott gerungen, aber vor allen Dingen nach Gott gesucht. Und er ist belohnt worden von Gott mit noch mehr Erkenntnis. Und ihr merkt, das ist wie so eine Spirale, fragt sich, wo soll das hinführen? Das kann man einfach nachlesen im Kapitel 9, da ist er dann nämlich schon ein alter Mann und da kommt ein Engel zu ihm, der sagt so, wisse denn und verstehe und dann kommt die Offenbarung. Daniel, ganz verrückt, da geht es dann um Endzeit, da geht es um echt krasse Dinge, die quasi für uns heute noch relevant sind. Also, um das mal kurz zu erklären, das ist quasi eine Frucht von Daniel, die wir heute noch haben und das ist diese Frucht, von der auch Paulus redet, weil jemand so eine Erkenntnis hat, bringt er immer noch anderen Leuten Ermutigung damit. Und ich finde, die Geschichte Daniel passt da extrem gut. Nur mal so. Ich finde, das ist immer schön, Zusammenhänge zu verstehen. Zweiter Punkt. Liebe. Vers 4, wir haben das gelesen. Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Also Glaube, Liebe. Die Leute in Kolossee, die waren nämlich nicht bösartig zerstritten, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn es da um Irrlehre oder was geht, dass die sich dort übelst gestruggelt haben und irgendwie sich richtig böse auf den Leim gegangen sind. Nee, die haben da jeder so ein bisschen sein eigenes Ding dann gemacht, aber die hatten trotzdem eine Liebe zueinander und das ist ganz toll, weil nämlich offensichtlich auch der Leiter, also der Epaphras, eine große Liebe zu dieser Gemeinde hat. Und das finde ich total cool, dass das da rauskommt. Denn da sind nämlich Leiter gefragt, die weise reagieren, eine Liebe haben und trotzdem frühzeitig Probleme erkennen. Wenn man, sage ich mal, was lieb hat, dann heißt es ja nicht, dass alles in Ordnung ist, sondern sie haben auch ein gewisses Feingefühl und genauso ist auch dieser Leiter. Wir lesen das ja hier im Vers 8. Ich glaube, den habe ich nicht markiert. Oder habe ich? Doch, sehr schön. Da heißt es: Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Total crazy, dieses Liebe im Geist kommt nur an dieser Stelle in der Bibel vor. Und Epaphras war wahrscheinlich jemand, der diese Liebe tatsächlich auch hatte und der aber gesagt hat, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe die Gemeinde lieb, ich sehe aber Probleme und ich suche mir jemanden, der mir hilft. Der macht sich auf den Weg und seine Liebe äußert sich quasi, indem er einfach ja auch Schikanen auf sich nimmt, diesen unheimlichen Weg, und dem er wirklich auch für die Gemeinde in gewisser Weise leidet. Und ich denke ja immer, oder wir denken vielleicht auch, wenn wir uns alle lieb haben, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Da ist doch alles safe und alles gut. Aber genau das ist halt der Punkt. Das ist so lang gut, bis es eben nicht mehr gut ist. Kurz gesagt, das ist kein Selbstläufer. Also wir können dankbar sein, wenn wir uns gegenseitig anspornen, aber auch wenn wir gegenseitig feinfühlig sind. Klar, es ist cool, wenn wir uns lieb haben, aber wenn wir auch merken, hier geraten Dinge auseinander oder hier sind Dinge, über die muss man reden. Paulus macht das nochmal deutlich, Liebe ist grundsätzlich vorhanden. Er war ja nie dort, also er kann ja nur das erzählen, was Epaphras erzählt hat. Aber er ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Gemeinde, wenn dieser Epaphras sagt, die Liebe im Geist ist da vorhanden. Und ich finde, auch wenn es um das Thema Liebe geht, ist der Kolosserbrief ein ganz entscheidender Schlüssel, weil ihr kennt es wahrscheinlich alle, das kennen auch viele Leute, die so säkular christlich sind oder gar nicht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja so ein bekannter Ausspruch von Jesus. Und das macht natürlich erst richtig Sinn, wenn Jesus in dir lebt. Das ist ja quasi der Schlüssel des Kolosserbriefs, Jesus in dir, du in Jesus. Und wenn man sich das mal verinnerlicht und dann sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann merkst du erst, was für eine Tiefe da eigentlich drin steckt. Es geht nämlich gar nicht um dich selbst, es geht um Jesus. Liebe kommt nämlich nicht irgendwo her, sie ist quasi das Wesen von Gott. Sie ist das Wesen und zeigt seine Gnade. Auch da, was gerade hell geworden ist, das ist Vers 6, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt und die Wahrheit. Gnade von Gott macht es möglich, dass ihr anderen auch gnädig seid. Und das ist die Kraft der Vergebung und die Grundlage sozusagen für Liebe untereinander. Also ohne Gnade, ohne Kreuz ist das alles nur geheuchelt, weil macht ja keinen Sinn, wenn du anderen nicht vergibst oder nur dem, wo du es denkst, ist gut. Das finde ich cool, dass Paulus das nochmal genauso hervorhebt. Der dritte und letzte Punkt, Glaube, Liebe, könnt ihr ahnen, Hoffnung. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Hoffnung ist ein greifbares Thema, offensichtlich auch für die Kolosser, weil offensichtlich gab es Leute, die hatten eine Hoffnung und die haben daran festgehalten. Die hatten auch nicht nur irgendeine Hoffnung, sondern die hatten die Hoffnung, dass Jesus sie rettet und sie dorthin kommen, wo sie hingehören. Hoffnung, das ist nicht nur abstrakt, sondern das ist tatsächlich der Antrieb. Und wenn man sich das mal überlegt, ist es auch der Antrieb, warum Epaphras den Weg auf sich genommen hat. Er hat Hoffnung, dass er dort jemand findet, Paulus, der ihm helfen kann. Der ihm helfen kann, dass andere Leute, nicht nur er selbst gerettet ist, sondern er anderen Leuten helfen kann, diese rettende Botschaft irgendwie zu erkennen, von ihr zu hören. Diese Hoffnung treibt unheimlich an. Spannende Frage, welche Hoffnung hast du eigentlich so? Wenn ja, was erhoffst du dir eigentlich? Hoffnung lässt ja nicht nur irgendwie Leute Lotto spielen. Einen anderen Grund, finde ich, gibt es ja eigentlich nicht, nur die Hoffnung lässt das ja zu. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Themen. Es gibt Krankheiten, wo man eine Therapie macht aus Hoffnung, weil man nicht noch weiter krank werden will oder weil man einfach gesund werden will. Oder man hat Hoffnung auf eine Investition und hofft, die wird einfach gut und zahlt sich am Ende aus. Oder man hat Hoffnung in eine Beziehung, dass sie einen glücklich macht. Es gibt ja unzählige Dinge, wo man Hoffnung reinstecken kann. Bei dem Lottogewinn mag das nicht so schlimm sein, wenn das nicht passt. Aber wie ist das, wenn deine Hoffnung nicht aufgeht? Wenn die Therapie nicht anschlägt, wenn deine Investition floppt und du merkst, ich habe eigentlich Verlust gemacht. Oder wenn Hoffnung dich auch wirklich enttäuscht. dann kommst du zu der Frage, und zwar der Frage, was ist denn eigentlich meine letzte Hoffnung? Und genau das sollte für uns Christen nicht die letzte Frage sein, sondern die erste Frage. Für uns Christen ist das nicht die letzte Option, sondern die erste Option und grundlegende. Jemand Cooles hat mal gesagt, wir sind eine echte GmbH, also Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Und Hebräer 13, 14 bringt das ja auf den Punkt, denn die Welt ist nicht unsere Heimat, wir erwarten unsere zukünftige erst im Himmel. Das ist unsere Grundausrichtung und das lässt uns ganz anders die Welt sehen, das lässt ganz andere Schritte nach sich, wenn wir mit dieser Hoffnung starten und nicht, wenn diese Hoffnung ganz am Ende erst steht, wenn alle unsere Überlegungen und Sachen dann irgendwann mal vielleicht doch nicht geklappt haben. Und das ist der Punkt und das ist die Ausrichtung, die elementar ist. Wir können die Katastrophen der Welt sehen und das ist so eine meiner größten Schwächen, über die ich heute auch mal kurz noch rede. Eine der größten Schwächen von mir ist einfach, die Katastrophen dieser Welt zu sehen. Ich weiß natürlich, jede Schwäche ist auch eine Stärke und das hat auch die ein oder andere Erkenntnis mit sich. Aber die Not der Welt sehen und benennen, aber auf die Hoffnung zeigen, das ist ja eigentlich das Ziel von uns Christen. Und das ist ja auch cool, wenn ich in mir Frieden habe über den Unfrieden dieser Welt. Ist nur doof, wenn die Hoffnung nicht so wirklich rauskommt und man das gar nicht so richtig merkt. Und ich glaube, darin liegt meine größte Aufgabe, wahrscheinlich vielleicht auch eure, genau das zu tun, sozusagen den Berg der Katastrophen zu sehen und den Blick über diesen Berg zu kriegen, einen Blick auf das Kreuz, auf den Berg und Hoffnung zu haben und ganz konkret Dinge zu tun, die hoffnungsvoll sind. Und da macht Paulus was Gutes, da fängt nämlich an zu danken. Wieder Vers 3, wir danken dem Vater, unseren Herrn Jesus Christus alle Zeit. Und damit schafft er ein riesengroßes Vertrauen, wenn er nämlich mit diesem Danken anfängt, merkst du nämlich schon, bei dem ist die Hoffnung sozusagen schon im vollen Gange. Bei dem ist das schon irgendwie ein Produkt von der Hoffnung. Ein Produkt von Hoffnung ist Danken, auch wenn das total theoretisch klingt. Aber wenn wir dankbar durchs Leben gehen, merken die Leute auch, hey, das sind hoffnungsvolle Menschen. Wie kann das denn sein in diesen schlimmen Zeiten? Und das ist auch das Coole, dass die Gemeinde in Kolossee das nämlich merkt, weil die wissen ja, Paulus kennt uns gar nicht und jetzt schreibt der von irgendwelchen coolen Sachen, die wir können. Wir sind irgendwie stark im Glauben auch und Liebe ist bei uns auch vorhanden und Hoffnung haben wir auch. Was total cool ist, wo ich auch gedacht habe, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir grundsätzlich gut von anderen reden? Also ich meine nicht immer und natürlich kann man auch mal sagen, das ist komisch, aber so grundsätzlich. Weil ich glaube, das macht nämlich echt viel aus, weil die Gemeinde wird den Brief ganz anders lesen, wenn sie nämlich so gestartet ist, weil sie merkt, der Epaphras, der hat Gutes von uns erzählt. Das macht uns Hoffnung, dass der nicht irgendwelchen Mist über uns erzählt hat und sagt, dass hier alles nur blöd läuft. Und das fand ich cool, das zu entdecken. Das schafft nämlich weniger Misstrauen. Das schafft weniger Vorurteile, weniger Verdächtigungen. Und ich habe den Eindruck, das tut unserer Welt ganz gut, auch wenn ich weiß, dass das extrem schwer ist. Und deshalb fordert er dann auch ganz konkret auf, zu sehen, was alles durch Jesus Christus gegeben ist. Also er gibt sozusagen eine kleine Anleitung, er redet erst von der Hoffnung und ganz am Ende sagt er, guckt mal, für was ihr alles dankbar sein könnt. Wir sind dankbar, seine Erben zu sein. Wir sind dankbar, rettet zu sein aus der Finsternis. Wir kommen in sein Reich. Er macht uns frei von Schuld. Also er zählt schon ganz schön viel auf. Und diese Sicht auf die Welt, das ist so ein bisschen eine unabhängige Sicht. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist so die nächsten 24 Monate oder vielleicht noch länger, das Top-Thema Unabhängigkeit. In Strom, in Versorgung, in allen, in Nahrungsmitteln. Alle wollen unabhängig werden und das ist das Verrückte eigentlich. Man sollte vielleicht anfangen, im Kopf unabhängig werden. Und ich finde, das funktioniert nur, wenn es nicht dein eigener Kopf ist, sondern wenn es Jesus ist, weil Jesus nämlich sagt, pass mal auf, du bist völlig unabhängig von dieser Welt. Weil die Welt ist nämlich nur ein Bruchteil von dem, was ich dir zeigen will. Von daher anfangen, sich unabhängig zu machen, beginnt diese Hoffnung real werden zu lassen. Wir haben ja keine bleibende Stadt. Und das führt er dann aus, indem er einfach dankt. Und Paulus macht auch ganz nochmal bewusst, ihr braucht auch keine Angst haben. Er sagt es nochmal, wir sind errettet aus der Finsternis, weil genau das oft passiert. Wenn Irrlehre um sich greift, dann haben Leute Angst vor Verdammnis, die haben Angst vor ihrer eigenen Schuld, dass sie vielleicht doch nicht vergeben wurde. Und die Angst wird zum Bestimmer der Leben. Und das finde ich gut, dass Paulus das auch nochmal ganz bewusst sagt, nein, wir sind errettet aus der Finsternis, also braucht euch keine Sorgen darum zu machen. Er fordert uns auf, Hoffnung zu haben und die mündet automatisch in Dank. Und das ist genau das, was das erste vom Kolosserbrief ausmacht, diese drei Worte, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen, vielleicht euch selbst nochmal hinterfragen, wie es bei euch so aussieht, nicht nur in Kolossee. Und ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, da noch ein bisschen mehr zu entdecken. Und auch das war nur ein kleiner Abriss von diesem sehr konzentrierten Konzentrat Bibel, was Paulus ja immer so drauf hat. So, lasst uns mal noch beten zusammen und dann geht's weiter. Herr Jesus Christus, ich will dir Danke sagen, dass du Glaube, Liebe, Hoffnung in diese Gemeinde gesetzt hast. Ich danke dir, dass die da ist, dass wir erleben können, dass sie existiert, dass sie Frucht bringt. Ich danke dir, wo so viele Menschen das in ihrem Leben umsetzen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das immer wieder umzusetzen. Du siehst, das ist nicht unsere Kraft und das kann auch nicht mit Strategien funktionieren und irgendwelchen Überlegungen, wo wir uns ja, versuchen, selbst zu knechten und alles Mögliche besser zu machen. Das funktioniert nur, wenn du das Haupt bist. Wenn du der Kopf bist, der alles steuert. Und wenn wir anfangen, dir unseren Kopf zu übergeben und zu sagen, Herr, gebrauch du uns und zeig du uns, was dran ist. Ich danke dir, dass du das tust in deinem Wort, dass deine Worte Leben und Geist sind. Und ich danke dir, dass das beides in unserem Kopf ist, dass wir das auch gebrauchen dürfen, aber dass wir es dir auch anbefehlen, dass du was draus machst. Und dafür danke ich dir, dass du Sonntag benutzt, dass du das Woche für Woche tust. Und ich bitte dich, dass was passiert, dass wir was erleben, wo wir nie dachten, dass wir fähig sind, weil du uns nämlich befähigst. Amen.